Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 1. Oktober. Heute geht es bei uns um Problemfälle ganz unterschiedlicher Art. Problemfall Nummer 1, Igel. In Schweizer Städten gibt es immer weniger Igel. Wir fragen nach, warum.
Der Rückgang des Igels zeigt auch, dass es diesen Insektengruppen nicht sehr gut geht, dass diese zurückgehen und wir dies nun in den Populationen der Igel sehen.
Und Problemfall Nummer 2, UNO. Zum 75. Geburtstag der Vereinten Nationen UNO werfen wir einen kritischen Blick auf den politischen Kopf der UNO, den UN-Sicherheitsrat.
Der Sicherheitsrat ist reformunfähig und wird deshalb an Bedeutung verlieren. Und das heißt, glaube ich, dass sich neue Formate und Gremien in der internationalen Politik suchen werden, die dann möglicherweise repräsentativer sind.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages. Gute Nachrichten für Fußball- und Hockeyfans. Ab heute sind in der Schweiz Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder erlaubt, wenn auch unter Auflagen des Bundes. Dazu gehört, dass ein Schutzkonzept vorliegen muss und mit einigen wenigen Ausnahmen gilt Sitzplatzpflicht. Wer im Kanton Bern eine Grossveranstaltung besuchen will, muss eine Maske tragen und seine Kontaktdaten hinterlassen. Derzeit liegt der Wochenschnitt der Corona-Neuerkrankungen bei 315. Das ist rund ein Viertel weniger als in der Vorwoche. Bewilligungsstopp für Prostituierte. Wie der Blick berichtet, verweigert der Kanton Zürich Prostituierten aus der EU seit kurzem die Aufenthaltsbewilligung. Der Kanton Zürich argumentiert, dass der Bewilligungsstopp dem Schutz der öffentlichen Gesundheit diene. Dieser Bewilligungsstopp ist rechtlich problematisch. Der Alleingang Zürichs könnte einen möglichen Verstoß darstellen gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Das ist aktuell besonders heikel, versucht die Schweiz doch derzeit in Brüssel eine Klärung zum Rahmenabkommen herbeizuführen. Das zuständige Sicherheitsdepartement hat sich bis anhin noch nicht zum Sachverhalt geäußert. Vor wenigen Minuten sind in Stockholm die GewinnerInnen des Right Livelihood Award bekannt gegeben worden. Der Right Livelihood Award ist der alternative Nobelpreis und würdigt Menschen, die sich für ein besseres und gerechteres Zusammenleben einsetzen. Dieses Jahr legte die Jury den Fokus auf den Kampf für eine bessere Demokratie. Zu den 4 ausgezeichneten Personen gehört auch die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. In ihrer Heimat setzt sie sich für die Rechte von Frauen, Jugendlichen und Kindern ein. Nasrin Sotoudeh wird ihren Preis nicht selber abholen können. Sie befindet sich derzeit in Haft im Iran. Aufgrund ihrer Menschenrechtsaktivitäten wurde sie zu 38 Jahren Gefängnis verurteilt. Ebenfalls heute Morgen ist im deutschen Bundesland Hessen die Polizei mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Sie will Waldstücke räumen, auf denen Rodungsarbeiten vorgenommen werden sollen. Die Rodungen im Dannenröder Forst und in Herrenwald erfolgen aufgrund eines Autobahnbaus. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken AktivistInnen in Baumhäusern eingerichtet sowie Barrikaden errichtet. Die Polizei rechnet für die Räumung mit einem wochenlangen Grosseinsatz und massivem Widerstand der AktivistInnen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Konstanz im Ausnahmezustand. Für das kommende Wochenende haben sich in Konstanz am Bodensee Tausende Demonstrierende angekündigt. Alleine für den Samstag sind insgesamt 16 Demonstrationsgesuche eingegangen, das berichtet das Tagblatt. Stadtregierung und Polizei rechnen mit einem Aufmarsch von rund 16.000 Personen. Die Mehrheit davon sind selbsternannte QuerdenkerInnen, die gegen die Maßnahmen zur Beschränkung der Corona-Pandemie protestieren wollen. Am Samstag feiert Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Die Feierlichkeiten, welche geplant gewesen wären, wurden auf Sonntag verschoben. Und damit noch zum Wetter. Morgen Freitag gibt es einen grauen Vormittag. Gegen Abend ist dann wieder mit Regen zu rechnen. Das Thermometer klettert auf gerade mal 13 Grad.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In Fabeln ist er stets der Kluge. Der Gewinner von Wettrennen oder derjenige, der durch eine List in die Behausung von Maulwürfen eindringen kann. In der Realität ist das Leben der Igel aber weniger sorglos. Eine Studie der Forschungsgemeinschaft Zwild zeigt, dass die Igelpopulationen in Schweizer Städten in den letzten Jahren um bis zu 40% zurückgegangen sind. Mitverantwortlich für die Studie ist die Wildtierbiologin Anouk Taucher. Katrin Hiss hat sie gefragt, welche Faktoren dazu führten, dass sich Igel nicht mehr wohlfühlen würden in der Stadt.
Also es ist noch schwierig zu sagen, welche Faktoren wirklich ausschlussgebend sind, weil wir konnten bisher keinen Grund finden, der dies gut erklärt, aber wir haben verschiedene Hypothesen. Zum einen ist dies die zunehmende Verdichtung des städtischen Raumes, aber auch die Abnahme der Artenvielfalt in den Gärten, die Fragmentierung des Lebensraums durch Straßen, Mauern und Zäune, aber auch der Einsatz von Pestiziden und die Zunahme der Dachspopulation.
Sie schreiben, dass es auch auf dem Land immer weniger Igel gäbe. Was sind denn hier die Gründe dafür?
Ich denke, im ländlichen Raum sind es vor allem die fehlenden Strukturen, die Hecken, die mit der Intensivierung der Landwirtschaft verloren gingen, aber auch vielleicht der Einsatz von Pestiziden, der Rückgang der Insekten, die für den Igel als Insektenfresser natürlich sehr wichtig sind. Zum anderen könnte es aber auch sein, dass im ländlichen Raum die Dachse für die Igel ein Problem werden, weil die Igel keine Verstecksmöglichkeiten mehr haben.
Ein Tier, eine Spezies, kann man ja auch nicht immer einfach als separates Wesen betrachten. Können Sie etwas dazu sagen, welche Rolle der Igel im ganzen Lebensraum einnimmt?
Der Igel ist ein Insektenfresser, das heißt, er ernährt sich vor allem von Laufkäfern, Würmern, verschiedenen Insektenarten. Und ich denke, der Rückgang des Igels zeigt auch, dass es zum Beispiel diesen Insektengruppen nicht sehr gut geht, dass diese zurückgehen und wir dies nun in den Populationen der Igel sehen.
Ihre Studie über die Igelpopulationen wurde ja in der Fachzeitschrift Animals veröffentlicht. Sie vergleichen in dieser Studie die Population der Igel aus den Jahren 1992 mit denen aus den Jahren 2016 bis 2018. Wie haben Sie diese Daten überhaupt erhoben?
Wir haben hier auf die Mithilfe der Bevölkerung gesetzt. Also bereits 1992 wurde die Zürcher Bevölkerung aufgefordert, Beobachtungen von Igeln zu melden. Damals noch über sogenannte Meldekarten, weil das Internet natürlich nicht so verbreitet war. In der neuen Studie von 2016 bis 2018 haben wir dies über die Meldeplattform stadtwildtiere.ch gemacht, wo die Leute ihre Beobachtungen von Igeln melden konnten. Zudem haben wir aber auch mit der Fang-Wiederfang-Methode Igel markiert und so die Größe der Population geschätzt.
Viele Maßnahmen sind ja bekannt, wie man das Leben der Igel verbessern kann. Ich denke da zum Beispiel an Laubhaufen stehen lassen im eigenen Garten. Inwiefern können sich StadtbewohnerInnen sonst noch einsetzen für die Igel in der Stadt?
Also ich denke, wichtig ist es, dass man in Gärten und auch auf Balkonen auf den Einsatz von Pestiziden und Insektengiften verzichtet, dass man eben zum Beispiel Laubhaufen, aber auch Asthaufen aufschichtet, dass man den Igeln Verstecksmöglichkeiten bietet und vielleicht auch im Auto nachts in der Stadt nicht zu schnell fährt, in Gebieten, wo es viele Igel gibt.
Das sagt Anouk Wild. Sie ist Wildtierbiologin bei der Forschungsgemeinschaft SWILD. Die komplette Studie zu Igelpopulationen gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe-Info.
Die Recherche in der Musikdatenbank zeigt, der Igel ist nicht exakt dasjenige Tier, welches oft besungen wird. Immerhin, The Lords of Acid haben ihm einen Song gewidmet und schicken den Igel darin zum Surfen.
Info. Zeitsprung.
75 Jahre ist es her, seit sich die Mächtigen der Welt aufrafften und eine gemeinsame Organisation gründeten zur Förderung des Weltfriedens. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im Oktober 1945, trat die Charta der Vereinten Nationen UNO in Kraft. Heute, 75 Jahre später, zeigt sich die Welt komplett verändert, die Charta der UNO aber ist immer noch die gleiche. Und auch die politischen Organe der UNO sind immer noch die gleichen. Mit den Machtverhältnissen der heutigen Welt haben sie kaum mehr etwas zu tun. Wie konnte es so weit kommen? Die UNO sei reformunfähig und genau darum werde sie niemals wieder jene wichtige Rolle spielen können, die sie damals für den Weltfrieden spielte. Das sagt der Politikwissenschaftler und UNO-Experte Johannes Warwick. Ein kritischer Blick auf die UNO im Oktoberzeitsprung von Wilma Rall.
Beginnen wir mit einem absurden Beispiel, um aufzuzeigen, wie veraltet die Charta der Vereinten Nationen inzwischen ist. In der Charta, in der Verfassung quasi der Vereinten Nationen UNO, gelten Deutschland und Japan bis heute als Feindstaaten. Johannes Warwick, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin.
Das ist aber wirklich nur auf dem Papier so und das hat die Gründe, dass sich die Charta eben faktisch nicht ändern lässt und auch dieser Artikel lässt sie nicht ändern, weil dann andere Staaten sagen, ach, wenn wir das streichen, dann lass uns doch einen anderen Punkt auch noch gleich mit ändern und dann kriegen sie diese Formel nicht hin, dass man was findet, was alle glücklich macht.
Würde man die Charta ändern wollen, müssten 2/3 aller 193 Mitgliedstaaten zustimmen. Auch die 5 Vetomächte müssten zustimmen, die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Neben der Generalversammlung ist der Sicherheitsrat quasi der politische Kopf der UNO. Er hat 10 Mitglieder, 5 wechselnde und eben 5 ständige. Frankreich, Großbritannien, China, Russland und die USA. Und nur sie haben ein Vetorecht.
Allerdings ist diese Machtkonzentration in der Charta ausdrücklich so gewollt. Und das heißt, der Preis dafür, dass die großen Mächte bei den Vereinten Nationen mitmachen, ist, dass sie in wichtigen Fragen ein Vetorecht haben. Und insofern ist das kein Betriebsunfall der Vereinten Nationen, sondern das ist System. Das Problem heute ist nur, dass die wichtigen Mächte nicht mehr dieses Vetorecht haben, dass der Sicherheitsrat gewissermaßen die Welt von 1945 widerspiegelt und nicht mehr die Welt von heute. Aber dieses Grundprinzip, das hat eine gewisse Logik und ist keine Schwäche, sondern eigentlich eine Stärke der Vereinten Nationen.
Bis heute können einzelne Siegermächte des Zweiten Weltkrieges also sämtliche Entscheide des UN-Sicherheitsrates blockieren, wenn sie ihre nationalen Interessen bedroht sehen. Aktuelle Weltmächte wie Indien, Brasilien, Deutschland oder Japan hingegen haben keinen ständigen Sitz und somit auch kein Vetorecht. Diese ungleiche Machtverteilung im Sicherheitsrat zu ändern und sie auf die heutigen Machtverhältnisse anzupassen, sei aber in jedem Fall zum Scheitern verurteilt, sagt Johannes Warwick, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin.
Nehmen Sie nur mal ein Beispiel, Japan. Jeder würde sagen, Japan ist eine so zentrale Macht in Asien, die sollten im Sicherheitsrat sitzen. China wird das niemals akzeptieren. Bei Indien würde auch jeder sagen, ja, ist doch ein natürlicher Kandidat für einen ständigen Sitz. Pakistan zum Beispiel würde das niemals akzeptieren und damit seine Verbündeten und dann sozusagen über ein Vetorecht im Sicherheitsrat diese Mitgliedschaft verhindern. Oder nehmen Sie nur Deutschland. Deutschland ist auch ein Aspirant für einen ständigen Sitz, sicherlich auch nicht unverdient. Das ist nicht mal in Europa mehrheitsfähig, weil Staaten wie Italien und Spanien daraus dann befürchten, dass ihr Status gewissermaßen abgewertet wird und das innereuropäische Machtgleichgewicht aus den Fugen gerät. Und so können Sie bei allen Formeln und Staaten, die im Sicherheitsrat ständig sitzen sollen, immer so viele Vetomächte finden, dass eben kein Erfolg in Sicht ist. Das ist schlichtweg so und das wird sich auch nicht ändern lassen.
Viele Vorstöße gab es bereits, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren. Alle sind sie gescheitert. Weil für Reformen müssten, wie gesagt, sowohl 2/3 der UN-Generalversammlung als auch die 5 Vetomächte zustimmen.
Es gab eine lange Liste an Reformvorschlägen, die aber alle die Schwäche hatten, dass sie dieses Doppelquorum nicht erreicht haben. Insofern müssen wir mit einem Sicherheitsrat leben, so wie er ist. Und das heißt, glaube ich, dass sich neue Formate und Gremien in der internationalen Politik suchen werden, die dann möglicherweise repräsentativer sind. Das heißt, der Sicherheitsrat ist reformunfähig und wird deshalb an Bedeutung verlieren. Das ist jedenfalls meine Prognose.
Johannes Warwick, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Halle, denkt zum Beispiel an wechselnde Koalitionen von Willigen, wie er es nennt, oder an wirtschaftliche Zusammenschlüsse wie die G20-Staaten, die international eine zunehmend wichtige Rolle auch in der Politik spielen.
Und vermutlich werden wir auch eine Entwicklung haben, wo sich eine wie auch immer geartete Organisation der Demokratien möglicherweise gründen wird. Zum Beispiel wird das in den USA sehr intensiv diskutiert, eine Allianz der Demokratien zu gründen. Wir müssen also versuchen, diesen Sicherheitsrat, so wie er ist, doch relevant zu halten. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass er völlig bedeutungslos wird, aber wir dürfen nicht zu viel davon erwarten, weil er eben reformunfähig ist.
Was die Zukunft des UN-Sicherheitsrates betrifft, zeigt sich Johannes Warwick ziemlich pessimistisch. Bei wichtigen weltpolitischen Fragen werde sich der UN-Sicherheitsrat kaum je einig, weil sich halt fast immer diverse, oft konträre Interessen der Vetomächte entgegenstünden. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die UNO insgesamt ausgedient habe, sei aber falsch, obwohl der UN-Sicherheitsrat die Wahrnehmung der UNO in der Öffentlichkeit stark bestimme, sei die UNO sehr viel mehr als nur der Sicherheitsrat.
Denken Sie an das Entwicklungsprogramm, an das Umweltprogramm, an das Flüchtlingshilfswerk, an UNICEF, an viele andere Sonderorganisationen und Programme im Rahmen der Vereinten Nationen, die sehr wirksam dazu beitragen, dass die Politik auf diesem Globus ein Stück weit besser wird. Und insofern bin ich nicht so pessimistisch, was die Relevanz der Vereinten Nationen angeht. Es gibt viele Bereiche, wo die Vereinten Nationen sehr, sehr segensreich in der internationalen Politik wirken. Und es gibt einige Bereiche, wo sie aufgrund nationaler Interessensunterschiede keine Rolle spielen können. Das ist also eine gemischte Bilanz, die dazu führt, dass ich am Ende sagen würde, die Vereinten Nationen sind sehr, sehr wichtig und wir sollten froh sein, dass wir sie haben.
Wie wäre es denn, fragte ich Johannes Warwick, wenn wir den Sicherheitsrat und die Generalversammlung halt einfach abschaffen und nur die UN-Organisationen und Programme beibehalten würden?
Ja, das wäre vielleicht ein schöner utopischer Plan, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Selbst dieser oft gescholtene Sicherheitsrat, und wir haben jetzt lange sehr kritisch über den Sicherheitsrat geredet, der arbeitet ja. Das ist eine diplomatische Dauereinrichtung, wo jeden Tag die Interessen der Großmächte miteinander diskutiert werden. Oftmals keine Einigung stattfindet, ja. Aber auch das, wenn wir diesen Sicherheitsrat nicht hätten, wäre kein Problem auf dieser Erde besser zu lösen. Das heißt, wir müssen mit diesem imperfekten Sicherheitsrat irgendwie leben und in jedem einzelnen Detail versuchen, ein Stück Lösung zu erarbeiten. Und das ist immer sehr mühsam und führt eben oft dazu, dass man frustriert ist, wenn man sich das anschaut. Aber wenn man sich mal denkt, dass es das gar nicht mehr gäbe, dann glaube ich, wäre der Bedarf sehr, sehr offenkundig. Und auch da, wir sollten nicht das mit Maximalforderungen gewissermaßen belegen, sondern ein Stück weit Nüchternheit und Realismus mit Blick auf die Bewertung auch des Sicherheitsrates vornehmen.
Johannes Warwick ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Halle und Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 1. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Kathrin Hiss und Wilmar Ahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Prof. Oetz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge und bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.